Finally, robotic beings rule the world.
The humans are dead.
Beep, 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 beep.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 88. Pengcast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast, Hashtag Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den Genre-Mix Dope, über Steven Spielbergs Oscar-nominiertes Kalterkrieg-Drama Bridge of Spies und Louis C.K.'s neue Depri-Sitcom Horace and Pete. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ey, Leute, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf diesen Cast, ey. Warum? Dr. Eck, es ist schön, dass ihr alle wieder da sind, aber warum musst du so viel machen, dass wir hier morgens zu irgendwelchen unchristlichen Zeiten ich mir irgendwelche Notizen aus dem Arsch ziehen muss zu irgendwelchen Filmen,
die man nicht gesehen hat?
Es muss doch nicht sein. Was ist da los? Bist du bald ein berühmter Theaterstar wenigstens, dass sich das lohnt, dieses Leid, was ich hier zu ertragen habe jede Woche?
Ja, ich dachte, das wäre doch einfach witzig, wenn wir schlechter vorbereitet sind, glaube ich. Ich glaube, daran hat es in letzter Zeit oft gehapert, dass wir einfach zu viel uns Gedanken gemacht haben. Mhm. Das schlägt sich dann positiv auf den Cast wieder. Dann wird der Cast zu berühmt, weißt du, das ist so.
Mhm. Und es ist auch nicht mehr street genug wahrscheinlich, wenn man dann wirklich alles weiß, wie wir in der letzten Zeit auf deinen Tag gelegt haben. Dass wir wirklich alles wissen über jeden Film, durch jeden Film durchgespielt.
Gerade auch Serien, von denen wir nur eine Folge geguckt haben. Also das haben wir auch zurückbekommen von den Hörern, dass da wissen wir sehr zu viel manchmal.
Da wissen wir sehr viel, ja. Also zum Beispiel Making a Murderer kann uns niemand was vormachen. Nee, ist schön, dass wir alle viermal wieder da sind, obwohl es so unchristliche Zeiten sind. Toll. Toll, dass ihr alle wieder da seid. Ja, viel Spaß mit diesem Podcast. Wir kommen zur Hörerpost.
Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry.
Okay, alles klar. Dann danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell?
Ja, tschüss.
Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
Und was du gerade schon angesprochen hast, Max, ist, dass uns Markus auf Facebook geschrieben hat. Er schreibt, habe jetzt nur den Teil zu Making a Murderer gesehen. Also im Podcast hört man ja eigentlich, aber vielleicht weiß ich nicht, was er damit meint. Hui, wo fange ich an? Zunächst sehr mutig nach dem Gucken von nur einer, in Klammern ist ein Ausrufezeichen, Folge, plus dem Lesen von Wikipedia-Artikeln, das Ganze als Müll, Scheiß und Dreck abzustempeln. Ihr habt ja ganz am Ende anklingen lassen, es geht tatsächlich nicht darum herauszufinden, ob Avery schuldig oder nicht schuldig war, sondern darum, das Justizsystem zu entlarven. Darum verstehe ich auch den Verweis auf zu voyeuristisch nicht, den Polizeibeamten bzw. dem County, die Avery schuldig ins Gefängnis gebracht haben und erwiesenermaßen trotz Hinweisen nicht andere Spuren nachgegangen sind, wurde im zweiten Fall gerichtlich untersagt, aktiv mitzuwirken. Sie hielten sich nicht daran und fanden dann Wochen, teils Monate später Beweise, die andere Polizisten eines anderen Countys trotz mehrfacher Untersuchung des Tatorts nicht fanden. Die Quintessenz ist, es gäbe weit weniger bzw. kaum Zweifel an Averys Schuld, wenn die Untersuchungen ordnungsgemäß durchgeführt worden wären. Ich finde solche harschen Urteile immer bedenklich, wenn man im Grunde nichts oder kaum eine von 10 Stunden was von der Doku kennt. Das macht ihr aber nicht bei allen Serien so, oder? Ich habe es jetzt nochmal rausgegriffen. Danke für diese Rückmeldung zu Making a Murderer. War vielleicht jetzt wenig verständlich für denjenigen, der keine Ahnung hat, worum es in dieser Serie geht. Das ist die neue Netflix-Serie, in dem ja so ein bisschen der Gerichtsfall von diesem, wie heißt der, Avery, aufgerollt wird und ja, quasi das Publikum erstmal im Dunkeln gelassen wird, ist er schuldig oder ist er nicht, aber wie jetzt Markus schreibt, geht's gar nicht nur darum, wir haben die Serie, wir drei, Dr. Snips, Dr. Loco und ich, ein bisschen abgetan, weil wir meinten, es ist ein bisschen, ja, Effekthascherei, es ist ein bisschen voyeuristisch, es ist nicht so spannend für uns, aber ich fand's interessant, dass mal jemand, der den Podcast nicht kennt, quasi uns das Feedback zurückgibt und sagt, ja gut, was maßt ihr euch an, über eine Serie zu urteilen, von der ihr nur eine von 10 Folgen geguckt habt? Mhm. Und es stimmt natürlich, ich habe das auch zurückgeschrieben, so klar, wir können natürlich nicht ein endgültiges Urteil treffen über was wir gar nicht gesehen haben, und das ist auch nicht das Konzept, das wir haben eigentlich jede Woche, weil wir ja neben diesen beiden Filmen eigentlich in Serien reinschauen, die ganz neu rausgekommen sind, so wie Horace und Pete jetzt, wo es dann meist eben nur eine Folge gibt, um zu schauen, lohnt sich das für uns oder lohnt sich das eben auch für euch da draußen, so damit ihr nicht, weil für uns ist das ganz schön nervig manchmal, diese ganzen Pilotfolgen von unterirdischen Serien. Aber damit geht natürlich immer das Problem einher, dass der Pilot eben oft auch anders ist als die Serie, weil ja diese Serien auch verkauft werden müssen. Und dieses Problem sind wir uns schon bewusst, ne?
Ganz genau. Und dass natürlich dieser Fall an sich natürlich eine Brisanz hat, ist ja vollkommen klar. Also das verstehen ja auch wir Politik-Vollidioten.
Naja, du hast es ja eigentlich schon gesagt. Ich meine, es geht halt um eine oberflächliche Einschätzung aufgrund der ersten Folge. Das machen wir. Und dass da jemand da uns vielleicht nicht zustimmt und das Ganze, aber wir sagen ja auch immer, bitte, wenn ihr es gesehen habt, Feedback. Und er hat jetzt ja aber auch nicht irgendwie geschrieben, warum das super toll sein soll oder so. Das fehlt mir da so ein bisschen. Aber ja, was ist Wikipedia, ist noch eine Frage, die ich hätte. Ich gucke immer nur eine halbe Folge und das war's.
Ja. Na, ich glaube, man kann schon daran arbeiten, dass man nicht so ein allgemeingültiges Urteil trifft, aber manchmal macht es eben mehr Spaß und es macht auch mehr Spaß, mal richtig auf was einzudreschen, finde ich auch selber als Konsument von anderen Rezensenten, finde ich es manchmal ganz interessant, wenn Leute eher polarisierendere Meinungen haben, an denen ich mich abarbeiten kann, vielleicht dann auch so ein Hate-Kommentar dazu schreibe. Ich finde es manchmal ganz angenehm. Es darf halt nicht abdriften in so ein prätentiöses Rumgeeiere und Rumgehate, was wir schon manchmal haben. Und ich finde immer, da bewegt es sich immer so hin und her bei uns. Ich finde, wenn man dann mal so drei richtig gute Casts gemacht hat, dann wird man so ein bisschen, sitzt man dick bräsig im Podcast-Thron und traut sich dann in der nächsten Folge manchmal so ein bisschen zu viel, kriegt dann die Schelle zurück und denkt sich, okay, vielleicht sollte man auch mal ein bisschen mehr inhaltliche Analyse machen. Aber genau so viel dazu. Genau, wenn ihr Meinung habt oder wenn ihr sagt, was läuft nicht gut, welche Serie haben wir komplett verrissen, die ihr super gerne mögt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de. Wir setzen uns mit dem Feedback auf jeden Fall auseinander. Und wir kommen zum ersten Thema des Podcasts und das ist Dope.
You go to high school in Inglewood. Think you're gonna get into Harvard?
I'm from a poor, crime-filled neighborhood, raised by a single mother, don't know my dad, blah blah.
It's cliche.
Allow me to introduce myself. My name is Malcolm Adekambi. I'm a straight-A student with nearly perfect SAT scores.
He probably got like one of them photogenic brains.
You mean photographic memory?
What'd I just say?
I mean, yeah, you said it. Yeah, keep reiterating.
I play in a punk band with my friends, and I'm a 90s hip-hop geek.
Dope ist eine Art Genre-Mix vom Regisseur Rick Famuyiwa, der sonst noch nicht so groß in Erscheinung getreten ist, hat so ein paar, ja, so schwarzen Comedy-Familienfilme vorher gemacht. Dope ist aber so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Genres. Man kann es ein bisschen als Coming-of-Age-Drogen-Comedy vielleicht bezeichnen. Ein bisschen Drama ist auch noch drin. Es geht auch um ja Black History, Black Culture und so weiter und so fort. Es geht um die Highschool-Gang, um Malcolm, Jib und Diggy. Jetzt geht der Bohrer bei euch an, ne?
Ja.
Ja, ja, genau, bei euch wird nämlich gerade gebohrt, habt ihr gesagt. Das ist ganz lustig, aber ja, gerade müsst ihr ja nicht reden. Ich versuche so lange zu reden, bis der Bohrer aus ist. Es geht um die Highschool-Gang Malcolm, Jib und Diggy aus der Nachbarschaft Inglewood. Die sind so 90er-Hip-Hop-Nerds, haben eine Punk-Band, haben super gute Noten in der Schule. Und Malcolm, eben die Hauptfigur dieses Films, der will nach Harvard und soll dafür ein Essay schreiben über sich selbst. Und er schreibt ein Essay über Ice Cube, glaube ich, und irgendwas wie Ice Cube mal einen guten Tag hatte und deswegen geiles Hip-Hop-Album geschrieben hat oder irgendwie so in die Richtung geht es. Und sagt sein Lehrer, ja gut, aber das ist ja nur irgendein popkultureller verklärter Quatsch. Das sagt ja nichts über deine eigene Identität aus. Schreib doch mal wirklich ein richtiges Essay über dein Leben und dann können wir mal weitersehen. Und da haben wir das dann schon, das große Essay übers Leben, was am Ende von so einer Coming-of-Age-Komödie ja auch oft steht. Malcolm, weil er so eine Frau ganz süß findet, die da in seiner Hood auch am Kornern ist und am Mathe lernen. Sie weiß nicht, dass man erst die Klammern ausrechnen muss, Gleichung, was er ihr dann verklickert.
Das kann ja nichts werden.
Und mit ihr geht er dann auf eine Party, die dann aber hochgenommen wird von den Cops. Das ist eine Drogendealer-Party, sowieso Inglewood hat halt so einen Drogendealer-Background, diese Gegend. Und dann findet er sich am Ende mit richtig viel Kilo Drogen, ich glaube es ist MDMA, in seinem Rucksack wieder. Molly, genau. Und dann überlegen sie, scheiße, wie kriegen sie jetzt diese Drogen los? Und natürlich verticken sie es an irgendwelche Leute übers Internet, weil der Typ, zu dem er die Drogen bringen soll, auch der Typ ist, der dafür verantwortlich ist, ob er am Ende bei Harvard reinkommt oder nicht. Und so entspinnt sich so ein bisschen, also ein Coming-of-Age Jugendfilm. War dope.
ich fand ihn im Kern echt super nett und unterhaltsam und auch irgendwie sympathisch. Auch die Charaktere, auch die Optik mochte ich total gerne. Was dem Film meiner Meinung nach fehlt, ist einfach die Balance. Das ist auch schon so ein bisschen angesprochen. Der will eigentlich zu viel sein. Also eine Comedy, eigentlich auch so eine Sozialsatire, aber eben auch dieser Krimi-Abenteuerfilm. Und am Ende kriegt er das nicht so gut unter einen Hut, weil er sich so hammermäßig in seiner Krimi-Geschichte verläuft mit ihren endlosen Twists und Turns. Und dabei finde ich so das große Ganze ziemlich aus den Augen verliert, oder?
Ja, ich finde auch, dass er es nicht schafft, weil er eben so viel versucht, wenn er sozusagen, wenn wir zum Beispiel dann gerade in der gerade im Genre Crime sind in Dope, er schafft es dann nicht, die Stimmung dann auch sofort herzustellen, die eigentlich angemessen ist für die Situation, die man da gerade durchlebt. Und das ist so, das sind für mich auch das Problem. Manchmal ist der Film dann zu locker, zu cool, zu flippig und zu bunt. Und da weiß ich, wusste ich manchmal emotional nicht hin mit mir, wenn es dann daran geht, dass irgendwer eine Knarre auf jemanden richtet und ich das Gefühl hatte, eigentlich wollte ich doch eben noch lachen. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig.
Ja. Zumal man auch eigentlich ja schon genug hatte, also wirklich diese drei Hauptcharaktere, die funktionieren so gut zusammen und sind super sympathisch und es gibt so diese awkward Comedy und an sich so, die sind einfach sympathisch und man guckt ihnen gerne zu. Und da wird dann aber, ja, halt so diese doch sehr hinkonstruierte Story drüber gesetzt, die eigentlich echt nicht nötig ist und es wird dann irgendwie auf Teufel komm raus versucht durchzudrücken. Und das tut dem Film nicht gut, finde ich. Aber ist an sich trotzdem sehr unterhaltsam und eine coole Sache so.
Ich frage mich, ob das nicht eigentlich so der perfekte Coming-of-Age-Film für die Generation Z ist, wenn die so heißt. Ich weiß nicht, wie die heißen, die nach uns kommen. Die Leute mit Snapchat quasi. Die Leute, die wissen, was Snapchat ist und wie es funktioniert. So die sehe ich immer. So, das ist die neue Generation, die wirklich, als sie geboren wurden, gab es das Internet schon so ungefähr. Oder als sie direkt am Anfang der Sozialisation. Denn, ich weiß nicht, es ist halt ein anderer Coming-of-Age-Film als Stand By Me zum Beispiel. Und ich frage mich, ob das nicht so eine Art Coming-of-Age-Film ist, den diese Generation braucht, der eben völlig überdreht ist, tausend Genres mischt, der keine Identität hat, der versucht noch ein politisches Statement am Ende zu machen, der sich zwischen verschiedenen Kulturen bewegt. Ich finde es spannend. Ich finde, was ich bei Dope gut finde, ist, dass der Film sau unterhaltsam ist. Also hier und da sind ein paar Dialoge zu lang, gerade wenn einfach nur Plot erzählt wird, wenn er nicht diesen Spaßfaktor hat, aber der schnell geschnittene sieht fantastisch aus, der Soundtrack ist super, die Schauspieler funktionieren alle toll und ich mochte auch, dass der sich so einen Kosmos aufbaut aus diesem Inglewood. Mhm. Also dass du dann irgendwann das Gefühl hast, du kennst irgendwie diesen Drogenheini von der Schule und du kennst die Ticker von der Straße und du weißt, wer da irgendwie im Diner nebenan rumhängt und ich finde, das kommt alles ganz gut zusammen, dass du das Gefühl hast, es gibt diese überdrehte, comichafte Welt irgendwo. Am Anfang sagen die ja, die sind 90s Hip-Hop-Nerds. Und diese Kinder sind ja viel zu übertrieben nerdig. Da merkt man so ein bisschen, wenn ein Regisseur, der selber nicht aus der Generation kommt, und gut, ich weiß nicht, welcher 19-Jährige kann schon wirklich Filme drehen, wie der versucht, so eine Kultur und so eine Jugendklicke zu beschreiben. Bei Me and Earl and the Dying Girl war es so ähnlich für mich. Die drehen ja so Bootleg-Versionen alter Arthouse-Filme und das sind halt viel zu krasse Filme für diese Kids eigentlich. Also es ist schon relativ unglaubwürdig, dass die sich damit auseinandergesetzt haben. Und genauso ist es auch hier. Es ist unglaubwürdig, dass die alle so gut aussehen, dass sie so geile Klamotten haben, dass sie 90er-Hip-Hop feiern, dass sie eine Punkband noch gleichzeitig haben, dass sie auch irgendwie noch gute Noten haben und hacken können.
Und dann aber noch Außenseiter sind.
Genau, und dann aber auch eben noch Außenseiter sind, weil das ja eigentlich auch sich dieser 90er-Style ja auch gerade so ein bisschen wieder Bahn bricht und auch so ein paar 80er-Accessoires, die auch haben. Ich glaube, der Film ist sich dessen aber bewusst, also weil es darauf schon einen Kommentar gibt, als dieser junge Malcolm dieses Ice Cube Essay da abgibt. Denn da geht's ja quasi darum zu sagen, okay, diese popkulturelle Welt, die wir uns hier aufbauen, die ist eben für mich auch wichtig. Und dann sagt ja sein Lehrer da, ja nee, aber das bist ja nicht wirklich du. Du bist halt ein schwarzer Junge aus der Hood. Schreib doch mal was, das dich wirklich betrifft. Und am Ende kommt ja dann dieses Essay raus, was eben Drogendealen mit Bandauftritten, mit Drogen, mit auch Entrepreneurship, will ich hier mal in den Raum werfen, so zusammenbringen. Und das ist auch was, glaube ich, das ist vielleicht auch was, was dem Coming-of-Age-Jugendfilm, was es vorher nicht gab, dass jeder das Gefühl hat, er muss direkt ein Business gründen, Bitcoins verstehen und sonst was. Also was ich sagen will mit meinem Gelaber ist, da ist sehr viel drin, es ist sehr dicht und Dope schafft es auch, Szenen, die erotisch sein sollen, die gangstermäßig sein sollen, alle irgendwie unter einen Hut zu kriegen, nur es verwässert schon dadurch, dass es so viel ist, aber es ist auch eine Leistung, dass man so viel in einen Film gepackt hat.
Ja, aber viel davon, was du ansprichst, wird aber auch in diesem ellenlangen Story-Mittelteil oft vergessen oder in den Hintergrund gerückt. Also dieses Konzept finde ich auch super, auch wie sich diese Welt aufbaut, dass du eben diese Außenseiter-Kids hast, die sich aber durch diese Klischee-Landschaft des schwarzen Ghettos halt irgendwie schlagen müssen, mit Drogendealern und Gewalt und irgendwie dies und das, aber eigentlich selber gar nicht so richtig dazugehören und auch da so richtig gar keinen Bock drauf haben. Und ich meine, Malcolm sagt es ja selber, er möchte eben nicht der Typ sein, der ohne Vater im Ghetto aufgewachsen ist. Er möchte halt dafür gesehen werden, was er kann, was er macht und nicht, wo er herkommt. Das ist eine coole Message, aber dann kommt er mit seiner Story nicht zurande und die Story wird wirklich, sorry, von Minute zu Minute blöder. Also das ist wirklich hinkonstruiert, es gibt noch einen Twist, er soll den treffen, der ist nicht da, dann trifft er zufällig, wenn anders, dann muss er hier und dann muss er dahin. Und das ist so an den Haaren herbeigezogen und das Traurige ist, was auch Hotte schon gesagt hat, der Film braucht es eigentlich gar nicht. Denn bis er mal an diesem Hauptpunkt angekommen ist, nämlich dass Malcolm und seine Bande selber zu Drogendealern werden und so Breaking Bad-Style aus ihrem Chemielabor aus der Schule irgendwie Dope verticken, da sind dann eben schon wieder zwei Drittel rum. Und dann war ich auch schon mental schon raus, als dann dieses Hacker-Gedöns auch noch angefangen hat und weiß nicht. ja, aber also wirklich ein cooler Kern, aber der wird einfach vergessen. Genauso wie auch diese Liebesgeschichte, die der Film auch noch hat, auch für eine Stunde vergessen wird. Also es wird eingeführt, am Anfang, er hilft ihr bei der Mathe-Nachhilfe, irgendwie bei den Hausaufgaben. Dann geht er auf sein Abenteuer und am Ende ist sie wieder da. Und dann sind sie irgendwie wieder glücklich oder auch nicht. Und ja, also irgendwie verwirrend, oder? Alles in allem.
Ja, total. Und es ist eben auch... Es ist auch alles zu einfach. Der Film hat auch keine richtigen Hürden für die Darsteller, weil es wird eben gesagt, ja, das sind halt smarte Kids. Ja, und dann verticken die jetzt halt Drogen und das läuft auch ganz gut. Ja. Das kulminiert dann in einer Szene. Aber irgendwie, weil eben, und ihr habt es auch schon gesagt, verwässern ist das Stichwort, weil so viel passiert, erkennst du die Ernsthaftigkeit gar nicht mehr. Und das liegt wirklich daran, dass es zu viele Stationen gibt für die Protagonisten in diesem Film. Und das ist zu viele Eckplots da irgendwo, hier nochmal lang, da nochmal irgendwie in den Diner und eine Schießerei. Das ist irgendwie komisch und ja, dann vielleicht auch zu viele komische Charaktere drin. Vielleicht hätte da ein bisschen mehr Gradlinigkeit im Ganzen irgendwie, hätte, glaube ich, dem Ganzen ganz gut getan, um da auch dem Statement, was man eigentlich machen will, das noch mehr hervorzuholen, ne? Denn es hat ja ein klares politisches Statement, ne? Also was du schon gesagt hast, Malte, genau, ich möchte eben nicht reduziert werden nur auf meine Herkunft, ne? Und das ist ja eine totale spannende Geschichte, ne? Und genau diese Geschichte oder auch der Teil, dass eben dieser Mensch, der sich dann als Drogenbaron irgendwie enttarnt, der eigentlich der wie Harvard Spokesman ist, was ja auch völlig lächerlich konstruiert ist, aber der soll natürlich auch nur stellvertretend sein für den weißen Torwächter sozusagen, der jetzt entscheidet, wer hier gesellschaftlich den Aufstieg wagen darf und wer nicht. Und das ist an sich ja clever, aber zu albern eigentlich dann inszeniert.
Ne? Ja. Ich glaube, es ist irgendwie nicht zu albern. Ich glaube, es soll genauso sein und ich kann da nur wertschätzen, dass man geschafft hat, so viele Sachen in diesen Film reinzupacken, weil es ja wirklich ist, wie, weiß nicht, The Big Lebowski trifft auf Spring Breakers, trifft auf Dear White People, da ist ja wirklich alles drin in diesem Film. Und zum Beispiel diese Szene, als er dann da bei diesen Drogenleuten zu Hause ist und diese Frau unbedingt mit ihm schlafen will, hat mich halt an diese Szene erinnert, wie sich die eine bei Big Lebowski da die Zehennägel lackiert. Und da muss ich auch mal sagen, hier mal kein richtiger Sex in Klamotten. Hier wird mal richtig, also nicht richtiger Sex gezeigt, aber richtig angeteased. Und es ist auch super hot, was da abgeht. Und da kriegst du auch mit so diese Verlorenheit, die sowieso der Hauptdarsteller, der Malcolm spielt, total gut rüberbringt. Ist dieses einerseits Unsichere, aber auch schon wie bei Me and Earl and the Dying Girl und auch bei, wo war das, Mistress America. Ich mag das gerne, dass wir mittlerweile so ein Außenseiter-Kino kriegen von Außenseitern, das uns aber schon zeigt, das sind aber die besseren Leute und das wissen die auch selber schon von sich. Ja. Die wollen nicht bei den Bullies unbedingt ankommen. Natürlich tut er es am Ende auf eine Art und die Aussage, die da getroffen wird, ist vielleicht schwierig, aber das finde ich eigentlich ganz nett. Und ich finde es interessant, dass man dann auch mit Google und Amazon und Bitcoins und Memes und Tumblr und sowas um sich schmeißt. Es ist ein bisschen zu viel. Der Film hat keine lange Halbwertszeit, weil man viel dann vergessen hat, finde ich, letzten Endes, wenn die bunten Farben irgendwann sich an die nicht mehr so richtig erinnern kann und die über die Leinwand geflimmert sind. Aber ich finde, in dem ganzen Biopic Oscar schwermütigen Wust, den wir uns angucken, ist es ein vernünftiger Film, den man sich gerne anschauen kann mit ein paar Freunden, wo man eine gute Zeit hat. Ich gebe 7 von 10 Punkten.
Ja. Also was ich auch nochmal positiv erwähnen muss, ist erstmal, dass wirklich teilweise Hammerlacher einfach drin sind. Also in den witzigen Szenen schafft er das wirklich schon auch gute Comedy zu liefern. Und angenehm so Coming of Age ohne das Selbstfindungsproblem des Protagonisten. So, also er muss, er weiß schon, was er will und es geht nur darum, wie kriegt er das hin. So, es geht nicht so nur darum, dass er irgendwie erstmal peilen muss, was er überhaupt will. So, und das war sehr schön, dass das nicht drin war. Gutes Entertainment werden wir uns in einem halben Jahr nicht mehr dran erinnern, aber 7 von 10.
Also ich gebe nur 6 von 10. Ich fand ihn auch wirklich sehr nett und sympathisch. Ich habe das Gefühl, dass das, was der Film eigentlich machen wollte, er nicht ganz schafft, sondern dass dann eher zur Nebensächlichkeit verkommt am Ende, dass dann auch diese politische Aussage irgendwie in den letzten 5 Minuten nochmal dran getackert ist. Aber du sagst es schon, gerade im Kontext von den anderen Filmen, die wir in den letzten Monaten so gucken, hatte ich auch eine gute Zeit, aber für mich jetzt kein großer, kein super erfolgreicher Film, deswegen 6 von 10.
Ja, von mir gibt's 6,5 von 10. Ich finde, es ist ein an sich toller, Jugend irgendwie Abenteuerfilm, aber eben auch mit einer politischen Message, dann gefällt mir gut, ist unterhaltend und ja, fertig. Solide.
Dope ist seit vorletzter Woche in den deutschen Kinos, aber nicht in vielen. Also ich habe geguckt, auch mal in Leipzig läuft der gerade nicht. In Berlin gibt's hier ein Kino, in dem man sich den anschauen kann. Ich finde schön, dass so ein Film rausgekommen ist. Wenn ihr mal Zeit habt, den zu gucken, würde ich euch empfehlen, das mal zu machen. Und wenn ihr den schon gesehen habt, der ist ja schon länger auch auf iTunes verfügbar, weil er wieder Juli letzten Jahres oder so in Amerika rausgekommen ist, dann schreibt uns mal eine E-Mail an podcast@drpeng.de. Was haltet ihr davon? Wie interpretiert ihr auch die Aussage des Films? Worum soll es da eigentlich gehen? Denn es gibt ja auch diesen Nebenstrang, dass er da seine lesbische Freundin hat, wo der Film auch so geschmacklich manchmal auf schwierigen Faden wandert, als sie da ihre Brüste flasht vor diesem Türsteher, dachte ich mir kurz so, okay, was geht jetzt ab? Mhm. Aber da wäre ich mal interessiert, was ihr dazu zu sagen habt. Podcast@drpeng.de ist die E-Mail-Adresse und wir kommen zum nächsten Film und das ist Bridge of Spies.
You've been selected for a mission which you are not to discuss with anyone outside of this room. We are engaged in a war with the Soviet Union. This war does not for the moment involve men at arms. It involves information.
Bridge of Spies, das große Histodrama vom großen Steven Spielberg mit dem großen Tom Hanks. 6 Oscar-Nominierungen, darunter bester Film und bestes Original Screenplay. Das Jahr ist 1957, es ist Kalter Krieg und Rudolf Abel, ein Spion der Sowjets, wird in Amerika gefasst und angeklagt. Doch in Amerika, dem Land der Gerechten, das wissen wir, erhält jeder einen fairen Prozess. Und so wird Abel dann der Anwalt James Donovan, gespielt von Tom Hanks, an die Seite gestellt. Und er schafft es dann auch, das Gericht davon zu überzeugen, Abel nicht die Todesstrafe zu verpassen. Und zwar mit dem Argument, dass in dem Fall, dass mal ein amerikanischer Spion gefangen wird, Abel zu einem wertvollen Druckmittel werden könnte. Ja, und schwupps ist es auch schon soweit. Und der amerikanische Pilot Francis Gary Powers wird von den Sowjets gefangen genommen. Aber nicht nur er, auch der amerikanische Wirtschaftsstudent Frederick Pryor wird an der DDR-Grenze aufgelesen und als Spion verhaftet. Und so wird dann Tom Hanks nach Berlin geschickt, um dort über den Tausch zu verhandeln. 2-1, Rudolf Abel für den Piloten Powers und den Studenten Pryor. Ja, und jetzt frage ich euch, habt ihr mit Bridge of Spies eure Zeit gut überbrückt oder hättet ihr ihn auch gerne gegen 2 andere Filme getauscht?
Bridge of ein Sack Reis ist umgefallen. Das ist wirklich der belangloseste Film, den ich seit langem gesehen habe. Also ich wüsste wirklich nicht, was irgendwen hier interessieren soll. Dadurch einfach für mich hammerklares Oscar-Baiting, was auch funktioniert hat, weil die ganzen plus 70-jährigen weißen Männer, die da in der Jury sitzen, sich da vielleicht noch dran erinnern, wie das damals war. Sind wir kalt, die ganzen Kommunisten? Keine Ahnung. Es ist halt, also weiß nicht, bei dem Film ist alles Kacke. So dieser Film wäre doch nicht gemacht worden, wenn da nicht Spielberg und Tom Hanks draufstehen würde. Das kann mir doch keiner erzählen.
Zumindest nicht in Amerika, nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ich find's auch, ich sehe es nicht ganz so extrem. Also ich finde, naja, in Bridge of Spies sieht man halt, der Kaffee ist aber auch geile Bitter, egal, ich sage nur rum. Egal, wir sehen über den ganzen Film halt so einen Mann mit folgenden Attributen. Er ist stur und glaubt an die amerikanische Verfassung, weil es ja eben jene ist, die Wertegemeinschaft ausmacht, die sich USA nennt, nicht wahr? So Film zu Ende. Ja, Ding ist so, Steven Spielberg, dass er ja immer schafft, egal welchen Stoff er behandelt, dass man sich als Zuschauer trotzdem wie eine Heizdecke eingewickelt fühlt. Ne? Man ist immer auf der richtigen Seite, der Protagonist ist der aufrechte Ritter und obwohl eigentlich der Protagonist bei Bridge of Spies eigentlich ein Rebell ist und mit Hammerfield Widerständen zu kämpfen hatte, hat man trotzdem das Gefühl, nee, das passt schon alles. Das ist schon alles so in Ordnung und dabei wäre man ja selber, und das hat ja Wolfgang Schmidt Junior sehr schön gesagt aus der Filmanalyse, der Film will ja eigentlich die gesellschaftliche Mitte sozusagen, fühlt sich auf der Seite von Tom Hanks, dabei war damals die gesellschaftliche Mitte die gesagt hat, Tom Hanks, du Arschloch, du vertrittst hier den Sowjets-Spy. Ja, also ist ganz lustig, weil es eben nicht die Seite ist, die man vielleicht sofort wählen wollen würde, als Wutbürger sozusagen oder als normaler Bürger, der mittelmäßig gebildet ist. Naja, mein Problem ist, es gibt bei Bridge of Spies halt nicht so richtig, was der Zuschauer oder der Protagonist eben mit sich ausmachen müssen. James Donovan geht seinen Weg wie die Onkels und räumt halt jeglichen Widerstand mit einem Wisch beiseite. Manchmal, dann wird ihm der Mantel in Berlin gestohlen, dann ist das für ihn einfach Spy-Stuff. Dann, ja, in der Rolle des Unterhändlers sieht man dann auch, fühlt er sich auch gleich wohl und erkennt die Erfordernisse an. Es ist alles irgendwie easy für einen Typen wie James Donovan. Das ist schön, dass es solche Menschen gibt und ich zweifle auch nicht an der Existenz von solchen, aber wo sind für mich als Zuschauer die wirklich erlebbaren Konflikte? Also wo ist das Tauziehen in den Dialogen, ne? Also wo ist das verbale Schwerterkreuzen, das ja auch gute Juristen so schön beherrschen? Davon haben wir eigentlich gar nichts.
Das ist ja auch eigentlich das Schöne und das ist auch immer toll, wenn man sich mit Menschen unterhält, die Jura studieren, finde ich. Weil man oft denkt, ja, die Juristen, irgendein langweiliges Studium, dass man mit 1-0 dann anfängt, um am Ende viel Kohle zu scheffeln. Aber was ja an Jura, an der Juristerei so schön ist, ist ja, dass unser Rechtssystem ja auf moralischen Werten fußt und die manchmal moralischer sind, als man das vermuten mag. Ne? Also da gibt's ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Mord ist nicht gleich Totschlag, Rache ist nicht gleich ein geplanter Mord zum Beispiel. Also es gibt da ganz viele Sachen, die eben schon ausgemacht wurden, wo manchmal Juristen sagen, zum Beispiel bei Detektor FM habe ich neulich einen Beitrag gemacht darüber, über diese Residenzpflicht, die jetzt ausgeweitet werden soll auf Flüchtlinge, wo einfach dieser Jurist, mit dem wir da immer jede Woche telefonieren, einfach sagt so, ja, nee, es ist einfach ein verdammtes Recht, dass man sich frei bewegen darf und du kannst nicht einfach Urbanisierung stoppen, dadurch, dass du Leuten verbietest, irgendwo hinzuziehen. Das Problem der Urbanisierung gibt es sowieso. Und wenn jemand in einen Sportverein will und der ist in einer größeren Stadt oder zu Bildung, die in der Stadt ist, kannst du ihm nicht verbieten, da hinzugehen. Und manchmal, finde ich, hat das so was Angenehmes, diese Seite des Juristen, die manchmal so ein bisschen nüchtern und klar sagt, ja Leute, unsere Gesellschaft fußt nicht auf irgendwelchen lächerlichen, emotionalen Stelzen, sondern das sind wirkliche, geerdete Werte, die wir hier vertreten. Darum geht es eben in Bridge of Spice, da geht es eben darum, dass man sagt, ja, klar befinden wir uns im Kalten Krieg, aber dieser Mensch ist auch Amerikaner und hat deswegen auch genauso Rechte wie alle anderen. Den können wir nicht einfach filzen, da können wir nicht einfach in die Wohnung reingehen und ihm irgendwas unterstellen, den können wir nicht einfach ans Messer liefern. Die Frage ist ja immer bei so Biopics oder also Geschichten, die sich wirklich zugetragen haben, die dann jetzt in Filme verwurstet werden. Wie unterfütterst du so deine historische Geschichte? Denn die Geschichte ist natürlich interessant. Klar, es ist interessant. Es wird ein russischer Spion, wird eingesperrt und soll dann getauscht werden gegen eben diesen Studenten und diesen amerikanischen Spion. Und wenn wir uns jetzt diese ganzen Oscar-Filme angucken oder die wir besprochen haben, gibt es immer unterschiedliche Arten, daran zu gehen. Ne? Zum Beispiel bei Steve Jobs fragt man sich, okay, man hat ja die Geschichte um Apple-Gründer Steve Jobs und da wurde aber gesagt, okay, wir machen harte Dialoge und in den Dialogen tritt erst diese Firmenhistorie und der Zeitgeist zutage. Also da gibt es nicht noch 10 Leute von außen, die irgendwas sagen sollen. Es gibt quasi die Key-Players und die erklären dir, aber durch ihr Wesen schon kriegst du schon den Konflikt mit. Bei The Big Short zum Beispiel wurde gesagt, wir nehmen uns ernst über diese Bankenkrise, machen aber Meta-Kommentare, machen Musik, machen Schnitte und versuchen, das so irgendwie unterhaltsam zu machen. Bei Brooklyn ist nicht mal eine richtige Geschichte da gewesen. Da ist so, wie sich, weiß ich, ein Bonzenkind in so einem Bällebad aus Mozartkugeln irgendwie fällt. Das Gefühl. Und bei Spotlight, den ich auch schon gesehen habe, den wir bald besprechen werden, da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung, denn ich fand den ziemlich gut. Da wird gesagt einfach, wir nehmen uns richtig ernst und hoffen, dass nur diese Pressehandlung und die guten Schauspieler den Film tragen. Und ich finde, es funktioniert in Spotlight. Also da ist die Story halt stark genug. Und ja, bei Bridge of Spice muss man sagen, Spielberg sitzt dran, der Kameramann, der auch schon bei Minority Report und James Ryan und Schindlers Liste und so Kamera geführt hat, Janusz Kaminski, schafft es, das alles einzupacken in coole Shots. Es sieht relativ gut aus. Manchmal zu viel Licht in den Szenen, sieht ein bisschen zu doll nach Studio aus manchmal, aber auch Tom Hanks schaffen es quasi, dem so eine Schwere zu verleihen. Das Problem ist aber, dass diese Handlung, die eigentlich komplex ist, völlig runtergedampft wird für den Zuschauer, sodass jeder Dialog erwartbar und auch verständlich ist für den Zuschauer. Also es gibt da diese Szene, wo er dann in Berlin ist und da zu den Sowjets kommt, in das Büro und sagt, ja, wir wollten hier eigentlich einen Handel machen, ich bin hier, um Handel zu machen, können wir jetzt mal diesen Handel machen? Dann sagt er, nee, wir können den Handel nicht machen. Dann geht er zu dem DDR-Mann, ja, wir wollten diesen Handel machen, ja, den Handel können wir nicht machen. Also das Ding ist ja, das ist ein Jurist, das ist jemand, der vor Gericht durch seine argumentative Schlagkraft, durch cleveres Taktieren, da die zu verteidigenden Leute versucht rauszuhauen, und das sehe ich nicht in diesem Film. Ich sehe weder eben diese ganze politische Bandbreite, kommt mir in den Dialogen viel zu kurz, aber auch dieses juristische Taktieren ist sau wenig drin, und dadurch wird der Film halt nach dem ersten Drittel, wo dann halt Mark Rylance eigentlich kaum noch mehr eine Rolle spielt, der das super gemacht hat, echt dröge, finde ich.
Genau, das ist das Problem. Es ist einfach übersimplistisch mal wieder als Historienfilm. Und deswegen finde ich, kann sich Bridge of Spice auch echt neben Unbroken auf die stille Treppe setzen. Weil ich fand es dröge, ich fand es war unnötig. Also wirklich ein Hiss zu schinken für mich auch. Ich bin da auch sehr extrem von der übelsten Sorte. Weil einfach jeder Konflikt dadurch gelöst wird, dass eben Tom Hanks Tom Hanks ist. Und Tom Hanks ist Amerikaner und deswegen steht er für Freiheit und Gerechtigkeit und Standhaftigkeit. Und mehr ist es nicht. Also du kriegst dieses Taktieren nicht mit. Du hast nie das Gefühl, dass er was erreicht hat. Du hast das Gefühl, er kommt in den Raum rein und sagt, hallo, ich bin Tom Hanks, ich bin jetzt hier und deswegen wird das alles gut. Und mehr ist es nicht. Und das weiß ich nicht. Und dazu kommt auch diese Machart des Films, wo wirklich jedes Story-Element, was eingeführt wird, muss in der nächsten Szene wieder aufgelöst werden. Es geht Schlag auf Schlag. Der Film ist ein reiner Selbstzweck. Und erst dachte ich, schade, dass man den ganzen Film schon aus dem Trailer kennt, aber dann ist mir klar geworden, der ganze Film ist auch eigentlich nur ein Trailer, weil wirklich jede Szene und jede Sekunde nur dazu existiert, um den Film zu Ende zu bringen. Und das ist einfach super flach und kein Überraschungsmoment, kein Comic Relief, außer dass Tom Hanks dreimal Schnupfen hat. Und irgendwie total lustlos wird mir das davor geballert und ich soll das dann irgendwie als eine Visualisierung der amerikanischen Werte abfeiern, kann ich nicht machen.
Ja, und vor allen Dingen auch, der so, macht ja dann auch in teilweise in Szenen noch auf spannend, hat aber komplett überhaupt keine Spannung, weil wirklich alles, was in diesem Film passiert, wurde mindestens einmal vorher angesprochen, dass das eventuell passieren könnte.
Ja.
Einfach, also du hast so einfach, keine Ahnung, zum Beispiel nehmen wir mal diesen abgeschossenen Piloten, der wird erstmal total lustlos eingeführt in den Film, der ist einfach da. Was alles, was wir über ihn wissen, ist, er hat einen Lügendetektortest bestanden und hat mindestens einmal Poker gespielt in seinem Leben. So. Dann soll er Top Secret Einsätze über Russland fliegen und Fotos machen. Da wird dann gesagt, ja, ihr müsst da ganz vorsichtig sein. Es könnte sein, dass ihr abgeschossen werdet. Wenn ihr abgeschossen werdet, dann ist es ganz wichtig, dass ihr dieses Flugzeug noch zerstört. Dann fliegt er los, wird abgeschossen, schafft es nicht, dieses Flugzeug zu zerstören und sich selber umzubringen, was er auch machen soll. Und trotzdem, und ich weiß, dass es passiert, weil irgendwann vor einer halben Stunde Tom Hanks hat schon mal gesagt, es könnte ja passieren, dass einer von unseren Leuten gefangen genommen wird. Ja, und dann wird mir aber trotzdem eine 5-Minuten-Szene gezeigt, wie er am Flugzeug hängt und verzweifelt versucht, diesen Zerstörungsknopf noch zu drücken. Aber ich weiß doch schon, dass er das nicht schafft. Also, keine Ahnung. Und genauso, ja, Vorsicht, in Ost-Berlin, da gibt's Gangs. So, er geht nach Ost-Berlin, kommt eine Gang. So, so, das ist halt einfach, ah. Oh. So kannst du doch keine Story erzählen.
Ja, das stimmt absolut. Und ich sehe es nicht ganz so, dass man sich auf die amerikanischen Werte abfeiert, weil es wird ja schon gesagt, nein, die Öffentlichkeit möchte eigentlich ein anderes Urteil haben. Also das ist ja schon, also quasi die Werte werden von einigen wenigen hochgehalten. Das haben sie schon gesagt, finde ich. Also das habe ich zumindest rausgehört. Und aber eben von solchen Leuten, ganzen Kern wie Tom Hanks, ne? Standing Man, ne? Ja. Schlimmsti Munzge, auf Russisch, glaube ich, heißt es. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, das ist irgendwie, und das ist ja, und auch genau wie du gesagt hast, im Prinzip alles, was später passiert, wird vorher eingeführt. Und das passiert ja auch bei der Rolle von Tom Hanks. Er ist der Standing Man, du weißt nach Minute 5, ja, er wird nicht brechen, er wird einfach sein Ding durchziehen. Und er wird auch keine Zweifel haben, er wird niemals mit sich hadern. Und das ist eben auch so ein, das ist ein Problem. Am Ende hast du da halt wieder solche Menschroboter, die eigentlich sich nicht benehmen wie Menschen. Die rennen halt los, ich muss hier was du gesagt hast, ich muss hier einen Handel machen. Und ich ändere meine Meinung nicht. Das bin ich. So, das ist irgendwie auch kacke. Und da auch mal wieder mein Punkt, inwieweit kann ich mich da irgendwie, fühle ich mich da als Zuschauer emotional involviert? An sich ist das absolut mittelmäßige Storytelling. Und ja, historisch ist das interessant, aber eben, ja.
Man gönnt sich da halt nicht genug mit der Historie. Es ist ja schon spannend, dass Tom Hanks erfährt dann ja erst quasi auf dem Weg nach Berlin, dass jetzt auch die Ossis diesen Studenten gefangen haben und dass er quasi zwei Leute rausholen soll für den einen, den er in der Hinterhand hat, was ja schon ein Deal ist, bei dem es relativ klar ist, dass sie nicht drauf eingehen werden. Und da soll ja eigentlich aufgezeigt werden, dass es noch zur Gründung der DDR auch große Furchen gab zwischen der Sowjetunion und der DDR und dass da halt auch ein politisches Machtspiel am Laufen war. Und das wird mir aber zu wenig gezeigt. Also Spielberg entzieht sich hier so ein bisschen einem Statement. Er sagt halt, okay, wir haben das historische Setting und darin wollen wir die Geschichte erzählen, aber die Geschichte ist dann nicht ausformuliert genug und das historische Setting spiegelt sich nicht genug wieder in diesen Dialogen, denn die Schauspieler, die das machen, auch die ganzen deutschen Schauspieler, die da die DDR-Beamten sind, die machen ihre Rolle alle gut. Ja. Aber man hat das Gefühl, dass sie ein bisschen im luftleeren Raum agieren müssen. Dann gibt's halt nochmal einen Shot, wie er da in der Bahn über die Grenze fährt und sieht, wie Leute an der Mauer abgeknallt werden, um zu zeigen, okay, das war dann doch relativ schlimm früher. Oder zum Beispiel gibt es eine aus dem Nichts kommende Folterszene, die mich, oder bei der ich nicht genau weiß, zu welchem Zweck ist jetzt in diesem Film, weil diesen Piloten, der dann abgeschossen wird, um den kümmere ich mich halt nicht richtig, weil ich keine richtige Sympathie mit dem aufbauen konnte. Genau. Also der wird halt nur so als Plot-Device eingeführt, damit er am Ende auch da ist. Und ich finde, Tom Hanks ist nicht schlecht in seiner Rolle, aber auch der Charakter von ihm ist mir zu glatt. Also ich sehe da nie, während er in Berlin ist, dass er wirklich mal Angst um sein Leben hat, dass er sich wirklich mal denkt, scheiße, was soll ich hier eigentlich? Warum begebe ich mich hier in so ein Kriegsgebiet, einfach nur um irgendeinen Typ rauszuhauen, den ich noch nie gesehen habe? Diese ganzen innerlichen Konflikte kommen nie auf. Es ist von Anfang bis Ende klar, dass er den raushauen wird und den hätte man irgendwie besser brechen müssen. Ich finde schön die Beziehung zwischen Tom Hanks und Mark Rylance, der den Sowjet-Spy da spielt, weil der wird ja gefangen genommen und sagt schon so, ja, dann sagt der Tom Hanks, are you worried oder so, und dann sagt der andere, would it help, irgendwie würde das helfen, wenn ich irgendwie jetzt Angst hätte davor, in den Knast zu kommen oder auf den elektrischen Stuhl. Hat er niemals, er hat niemals Angst davor, und irgendwann erschließt sich dir halt als Zuschauer, ja, das ist, weil der selber nicht weiß, was mit ihm passiert am Ende, wenn er wirklich an die Russen übergeben wird, weil die vielleicht auch keine Verwendung mehr für ihn haben oder ihn umbringen, daher ist es ihm total egal, und deswegen finde ich es ganz schön, wie sich zwischen diesen beiden Männern auf so eine Art Freundschaft aufbaut, ohne dass das viel in Dialogen ausformuliert werden muss. Und das ist halt auch, glaube ich, Spielberg, der sowas einfach schafft, der so eine emotionale Schwere in solche Szenen reinlegen kann. Für mich, ja, aber passiert dann letzten Endes zu wenig, und ich frage mich so ein bisschen, warum musste dieser Film gemacht werden? Also was hat sich Spielberg gedacht? Ich glaube, er wollte einfach diesen Konflikt, den er immer zeigen will, jetzt mal in dieses Setting legen, zu einer Zeit, wo dieser Konflikt wirklich nicht so interessant ist, wenn man dem nicht noch ein paar neue Facetten gibt. Ja. Ich gebe 5,5 von 10 Punkten.
Du hast ein paar schöne Sachen eben noch angesprochen, also wo ich mich aber auch echt dran ärgere. Also gerade diese Szene,
wie er in,
ja, ich ärgere mich daran, das sagt man heutzutage so. Nee. Also gerade die Szene, wie er dann in Ostberlin noch sieht, wie an der Mauer noch Leute abgeknallt werden, so von mir aus, zeigt mir das noch so, aber dann macht doch nicht die Szene noch rein, wie er in Amerika dann wieder ist und da dann nochmal die gleiche Szene hat, wie ein paar Kinder über einen Zaun klettern. Und so in Amerika.
Die, da würde ich euch mal kurz fragen gerne, das würde ich gerne wissen, weil wir haben uns die Analyse von Wolfgang Schmidt Jr. eben bei der Filmanalyse angeguckt, der halt meint, dass Tom Hanks dann lächelt und es zeigen soll, quasi, hier ist die Welt in Ordnung. Und das ist aber nicht so, er lächelt da nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das halt zeigen soll, okay, dass, obwohl der Konflikt gelöst ist, gibt es immer noch halt den größeren politischen Konflikt. Und das wird ihm so im letzten Shot quasi gewiss, dass er jetzt Leute rausgehauen hat, aber der politische Konflikt noch besteht und immer noch Leute an der Grenze sterben. Und ich fand das eigentlich, also mich hat das nicht gestört. Ich fand das nicht so schlecht, dass quasi es am Ende nochmal so aufgezeigt wird.
Das hätte mich nicht so gestört, wenn es nicht noch mehr von diesen quasi Doppelszenen, sage ich mal, gegeben hätte. Also auch so zum Beispiel, wie er halt am Anfang, wo er sich entscheidet, diesen Spion zu verteidigen, in der U-Bahn sitzt und von allen total böse angeguckt wird. Und dann am Ende sitzt er in der U-Bahn und wird von allen angelächelt. So, und das ist nochmal derselbe Stand. Und denkst du so, ey, wirklich? So musste das jetzt auch noch sein? Weiß ich echt nicht. Insgesamt ich habe mich echt einfach nur geärgert über diesen Film. Und sicherlich ist diese Story irgendwo interessant, aber du hast es auch schon gesagt, so dieser Pilot ist einem scheißegal, weil man den nicht kennt. Noch viel schlimmer fand ich es bei diesem Studenten, den man nicht kennt, der fährt mit dem Fahrrad noch durch die Mauer, während die gebaut wird, kommt dann nicht mehr zurück, wird gefangen genommen, und auf einmal soll ich irgendwie krass denken, den müssen die unbedingt da rausholen. So, das sehe ich einfach nicht. Und da, wenn die Leute da echt nur so billige Plot-Devices sind, dann funktioniert dieser ganze Film nicht. Der Film müsste ja darüber funktionieren, dass man selber auch wirklich hofft, dass sie diese Leute zurückkriegen. Aber
ich glaube, das Problem daran ist so ein bisschen, fällt mir gerade auf, dass natürlich ist der Punkt des Films ja, es ist egal, ob ich die Leute geil finde oder nicht, die da rausgehauen werden müssen. Mhm. So, das ist ja eigentlich clever, dass man sagt, okay, vielleicht soll man gar nicht so mit denen mitfühlen, könnte man ja als Statement sagen, weil es eben wichtig ist, dass jeder halt hat ein Menschenleben und jeder ist vorm Gesetz gleich, aber dafür wird dieser Punkt nicht stark genug gemacht. Ja. Also es wird niemals von Tom Hanks argumentiert, warum ist es jetzt wichtig, die da rauszuholen. Und genau, aber ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, man sollte auch eher mit denen mitfühlen, und Spielberg hat es nicht geschafft, als dass das andersrum
ist. Also zur Bewertung, wenn wir den einfach irgendwie, wenn er im Sommer rausgekommen wäre und wir hätten den geguckt, dann hätte ich dem wahrscheinlich 5 von 10 gegeben. Aber in Hinblick auf 6 Oscar-Nominierungen für diesen Schinken gebe ich 2 von 10, weil das ist einfach, warum sollte dieser Film einen Oscar kriegen für irgendwas? Das sehe ich einfach zu 0%.
Ja, ich habe auch halt nicht so viele Probleme mit dem Film als mit der Art des Filmemachens. Für mich ist es alles emotionslos und eben wieder wie so viele Hollywood-Biopics einfach nur so eine scheintote Hülse eines Films. Du hast natürlich das historische Setting, was toll ist, aber es wird nicht gefüllt mit Leben, mit Charakteren. Und das ist auch das. Und du sagst, vielleicht soll man nicht mit denen mitfühlen. Ja, aber das spricht auch so zu einer Art des Filmemachens, dass man Charaktere in einer Szene immer nur einführt und dann sind sie da und dann sollen sie irgendwas bedeuten, aber tun das am Ende nicht. Und dazu, ich fand irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass sie selber irgendwann Lust verloren haben. Gerade in den Szenen in Berlin, ich fand die nicht so stark. Ich fand auch, dass Tom Hanks komischer deutscher Akzent einfach total da so hingewurstet wurde und das, als ob man jede Szene nur 2-mal gedreht hätte und für den dritten Take hatte man keinen Bock mehr. Es war irgendwie hingeklatscht und ich war einfach nicht involviert und deswegen gebe ich auch nur 3 von 10 Punkten.
Ich finde auch, dass man hat sich hier ein Setting genommen, was ja an sich schon durchaus spannend ist, aber es ist eben doch nur irgendwie, ist doch nur Szenerie und Kulisse, was es ja auch tatsächlich in der Realität ist, und das merkt man eben auch. Ich finde, man hätte eben mehr zeigen können, finde ich, auch von den Menschen in Berlin zu dieser Zeit, oder irgendwie da noch mehr in die Tiefe gehen können, finde ich, außer irgendwie nur irgendwelche Funktionäre zu zeigen und irgendwie, dass da eine Mauer hochgezogen wird. Das ist mir dann irgendwie nicht genug, das ist dann irgendwie für mich auch nur Kulisse gewesen, und ja, ansonsten für mich einfach, ja, das ist irgendwie so durchschnittliches Hollywood-Zeug. Das sieht super top aus, also Steven Spielberg kriegt das ja auch hin, und das kann man ja ihm auch nicht, möchte ich ihm auch überhaupt nicht absprechen. Ich glaube, der Film wäre wesentlich schlimmer gewesen, wenn da andere Leute das Ganze abgefilmt hätten. Mhm. Aber ja, trotzdem gibt's da von mir auch nicht mehr als, ja, ich gebe da 5 von 10 Punkten für, und dann ist gut auch.
Ja, man merkt eben, dass hier, dass es immer schwierig ist, wenn ein Film einfach nur mit Emotionen und dem Herz am rechten Fleck gefüllt werden soll, ohne aber zu zeigen, warum war das so sauspannend, was damals passiert ist. Das ist wirklich das, was in vielen Biopics, die es nicht hinkriegen, nicht richtig aufgezeigt wird. Was waren die Konflikte und warum ist es so interessant gewesen, diese Zeit? Schafft der Film nicht. Der ist schon seit November in den deutschen Kinos, also der ist nicht gerade rausgekommen. Wir besprechen den, weil wir alle Filme, die halt für den Oscar als bester Film nominiert sind, eben hier im Cast auch besprechen wollen. Wenn ihr, was ja wahrscheinlich ist, dann Bridge of Spies schon gesehen habt, schreibt uns mal eure Meinung. Wie seht ihr ihn im Werk von Steven Spielberg, und welche historischen Facetten haben wir vielleicht übersehen, und was kann man da noch rausholen? Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema, und das ist Horace and Pete.
Liberal conservative. How would you define a liberal? Like, to you, what is a liberal?
Just PC, fucking fake animal rights, gay agenda, always pushing the liberal agenda. They hate Christians and they hate white men. You know why? Because they don't think it through. And they think they're better than everyone else and that they should tell everyone else how to think. They're just fucking assholes.
Okay. How would you define a conservative?
Just Jesus everything, and they hate gay people and racist, yeah. But pretending they're not, and they're selfish, and they only care about money, and they think everyone has to do their conservative Christian shit.
See, the fact that you start out by seeing each other like that. I mean, how could you possibly ever respect each other or agree on anything?
Yeah, well, they do that. I don't.
You just said you do. You just described us with a string of insults.
Just like you did.
Yeah.
Okay. This is getting interesting.
Horace and Pete ist die neue Serie von Louis C.K. Gab keine Werbung oder sonst was dafür, wurde dann einfach irgendwann die erste Folge veröffentlicht, am 30. Januar, glaube ich. Ich glaube, die Leute, die in Louis C.K.'s E-Mail-Verteiler sind, haben da eine Benachrichtigung bekommen, ansonsten keiner. Worum geht's? Es geht um eine Kneipe in Brooklyn, die Horace und Pete heißt und die seit 100 Jahren existiert und immer von einem Horace, also einem Mann aus der Familie Horace und einem Mann aus der Familie Pete, die dann entsprechend die neuen Horace and Pete sind, geführt werden. Und ja, das war's eigentlich schon. Es gibt halt diese Kneipe, es gibt in der Kneipe einen Konflikt, und zwar will die Schwester von Louis C.K., der den Horace spielt, die möchte die Kneipe auflösen, und der führt das jetzt gerade mit Pete, der wird gespielt von Steve Buscemi. Und ja, das ist so das Ding irgendwie, da sitzen lauter verschrobene Gestalten drin, und es ist halt so Comedy-Drama, ganz simpel gefilmt an so einer Art Theaterset, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, fand ich. Wie hat euch das getaugt?
Ich möchte hier etymologisch natürlich auf zwei Wörter eingehen. Das eine ist Sitcom. Eine Sitcom heißt ja nicht Sitcom, weil die Leute sitzen, sondern weil es Situational Comedy ist. Und das ist was nicht nur Jerry Seinfeld zum Beispiel immer wirklich begriffen haben, sondern auch Louis C.K., der tatsächlich weiß, wie sich Menschen verhalten, der ein guter Beobachter ist und der es immer wieder schafft, so Menschen aufeinandertreffen zu lassen und die dann wirklich mal ein bisschen reden dürfen und ihre Konflikte auch ausdiskutieren können. Das wurde ja schon in seiner Serie Louis gemacht, von der er gesagt hat, dass man nicht genau weiß, ob das da noch mehr Folgen gibt, und jetzt soll das eben auch hier wieder gemacht werden. Und ja, es ist eine Art Sitcom-Setting, weil es eben dieses Multicamera-Ding hat, aber die Kamera relativ starr ist und einfach nur drauf filmt. Und wie bei Cheers zum Beispiel hast du halt ein Bar-Setting. Und das Witzige ist aber, das ist schon direkt, also die ganze Zeit völlig unwirklich sich anfühlt, gerade als Pete dann, der alte Pete, der ein rassistischer, sexistischer Arsch ist, die Musik ausmacht. Also am Anfang gibt's ja noch so eine Hintergrundmusik, die das Ganze irgendwie einbettet, und dann ist die aus, und wenn sich Leute in dieser Bar unterhalten, sitzen einfach hinten drei am Tresen, die nichts sagen und einfach vor sich hinstarren, und es wirkt, um zum nächsten Wort zu kommen, staged. Und ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass staged ja auch von stage kommt. Also es wirkt wie auf einer Theaterbühne, es wirkt wie hingestellt und abgefilmt, aber es wirkt nicht authentisch. Und ich glaube, dass es Absicht ist, muss es ja, glaube ich, sein. Es zeigt sich auch hier so ein bisschen, dass vielleicht kein Network das angenommen hätte, sondern dass in so einer Eigenproduktion rausgehauen werden musste. $5 kostet die erste Episode. Die nächste soll jetzt morgen am Samstag, also für euch gestern am Samstag, rauskommen. Den kostet dann, glaube ich, $2. Und es ist nicht ganz klar, auf wie viele Folgen das am Ende ausgelegt sein wird. Das ist sehr aktuell. Also es spricht zum Beispiel diese Vorwahlen in Iowa an. Was heißt, dass es echt vor einer Woche oder so gedreht werden muss? Gedreht werden hätte sein können müssen. Und da sind auch Versprecher drin. Also die Leute versprechen sich einfach in ihren Dialogen zwischendurch, und du fragst dich dann manchmal, was ist denn jetzt hier los? Und dadurch, dass keine Hintergrundmusik ist, dass das Setting dieser Bar völlig unglaubwürdig wirkt, hat das eine ganz unangenehme, seltsame Atmosphäre. Und dadurch verhallen diese Dialoge ganz komisch für den Zuschauer. Und ich fand aber nicht schlecht an Horace und Pete einmal natürlich, das Writing von Louis C.K. ist wieder gut. Also zum Beispiel ein Konservativer und ein Liberaler, schon immer über ihre Werte reden und so weiter. Erinnert mich da ein bisschen auch an so eine Art Serienmachen wie beim Tatortreiniger. Also es sind Leute aus völlig verschiedenen Backgrounds, die dann eben mal miteinander reden. Da eignet sich natürlich so ein Bar-Setting, wo sich Leute treffen, die sich nicht kennen. Aber später wird es ja dann sehr ernst. Also die Folge geht eine Stunde. Es zieht sich zwischendurch sehr, und am Anfang ist es eher so ein bisschen nachdenklich, ein bisschen ulkig, und dann kommt ein richtiger Drama-Dialog, der mich dann mehr reingezogen hat, weil er schon schafft, auch so einen Kosmos aufzubauen aus dieser Bar. Wer kennt wen, wie lange machen sie das schon? Und so verschiedene Charaktere, die diese Konflikte ausbaldowern können. Ich finde, es ist ein interessantes Projekt. Wird sich zeigen, wie gut sich das als Serie eignet. Gerade eine Stunde Laufzeit finde ich zu lang.
Ja, also Louis C.K. verkauft uns hier sein ganz eigenes Produkt. Das merkt man auch an der Art, wie die Serie gemacht ist, und natürlich auch an der Tatsache, dass er eben dass da niemand dahinter steht, außer der selber, dass du da $5 für bezahlen kannst und du weißt, es ist was von Louis C.K. Aber ich frage mich, was er uns genau verkaufen will, weil für mich wirkt es alles wie eine Mischung aus vielen Sachen, die Louis C.K. vorher gemacht hat. Also es geht los so ein bisschen fast sketchartig mit so Versatzstücken aus seinen Stand-Up-Programmen, hatte ich das Gefühl. Also ich fand auch, dass er vielen Charakteren, die in dieser Bar sind, seine Worte in den Mund legt. Also die Worte, die eigentlich sonst auf einer Stand-Up-Comedy-Bühne von Louis C.K. selber kommen würden. Und das geht dann ungefähr eine halbe Stunde, und das ist auch teilweise lustig. Und dann kriegst du aber nochmal eine halbe Stunde dann eben eine große, zusammenhängende Story, eine dramatische Story. Und der erste Teil hört auf und der zweite fängt an, und das ist eigentlich eine ganz andere Serie. Ich fand das auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, ist ein gutes Wort, und auch ein bisschen upturned, muss ich sagen. Also ich wusste nicht ganz genau, was ich fühlen soll, was ich hier kriege und was ich auch in den anderen Folgen noch kriegen werde. Werde ich da jetzt wieder zehn neue Leute an der Bar sehen, die coole fünfminütige Gespräche führen, oder werde ich wieder ein 30 Minuten Drama, ein Familiendrama zu sehen bekommen vielleicht? Und ich glaube, ich habe der größte Punkt ist, dass ich eigentlich nach der ersten Folge keine Lust auf die zweite habe. Das habe ich so mitgenommen beim Gucken.
Ja, ich habe auch zu Christian gesagt, ich bräuchte tatsächlich eine zweite Folge, um mir da nochmal, da wirklich eine Meinung zu haben. Ich habe gar keine Meinung. Also ganz komisch, man steht da wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Stühlen als Zuschauer. Ja. Ich finde, dass es diese Serie ist, das habt ihr auch gesagt, das ist 100% Louis C.K. und zeigt mal wieder auch eigentlich genau, gibt wirklich so ein Abbild auch seiner, glaube ich, seiner eigenen Gedankenwelt, und du hast eben diese typische innere Zerrissenheit, die er wahrscheinlich auch selber als Person irgendwie für sich irgendwie fühlt oder eben erlebt, und weshalb aber auch, was ihn natürlich aber auch ermöglicht, überhaupt so viele Sachen immer zu bespiegeln, ne? Und natürlich das noch gepaart mit seiner guten Beobachtungsgabe, schafft er das ja dann immer auch so tolle Dialoge dann zu schreiben, und diese innere Zerrissenheit, die er, glaube ich, in sich selber drin hat, die zeigt er dann ja auch in seinen Charakteren, und es ist, die dann eben, er die lässt er ja dann eben aufeinandertreffen lässt. Also die unterschiedlich, also sag mal, die konträr zu oder antagonistisch zueinander stehen, aber ja, wie er dann ja auch sagt, oder in diesem Gespräch zwischen dem Republikaner und dem Liberal, so eigentlich könnte es ja aber auch zusammengehören. So, dass es beides gibt, ist klar. Hat schon seine Berechtigung, aber es könnte doch auch anders sein. Ne? Und das Problem ist aber, dass für mich, also was ist das Problem? Das ist solide gemacht, das kennen wir aber auch schon, und ich weiß, ich habe bei der Folge nicht gewusst, wo will er jetzt aber hin? So, denn es ist, er zeigt nur, so, wir haben halt das, und genau wie du gesagt hast, Malte, und dann haben wir haben einmal diese Schiene, und ab der Hälfte geht dann nochmal so ein krasses du hast mein Leben ruiniert, du blöde Sau, Kapitel los, und da weiß ich nicht so richtig, da war ich ein bisschen verloren.
Ich fand die zweite Hälfte fast besser, also ich war eher so, bei 30 Minuten dachte ich mir eher so, ja, okay, ist irgendwie ganz cool so, aber ich weiß echt nicht, was das soll. Und da habe ich die zweite Hälfte dann gebraucht und dachte so, ah, okay, es geht hier schon um was Größeres insgesamt. Und ja, so eine richtige Meinung habe ich jetzt auch noch nicht, aber eine Hoffnung für die zweite Folge. Ich werde mir die, denke ich, auf jeden Fall angucken. Und ich hoffe sehr, dass die Charaktere, die wir da jetzt getroffen haben, dass dieselben sind, die da immer in der Bar sind, quasi als Stammkunden. Und dass man da dann noch ein bisschen mehr über die erfährt. Weil so in der ersten Folge war es schon so, die sagen halt irgendwelche Sachen und man hat das Gefühl, die haben alle genau eine Sache, die ihnen wichtig ist, die sie immer überall reinbringen. Und wenn, dass sie da noch ein bisschen komplexer werden, diese Charaktere, und dass das einfach so dann verbunden wird mit dieser Hauptstory, könnte ich mir ganz cool vorstellen. Aber ist schon ziemlich mutig, das als erste Folge einfach mal so ohne Werbung hinzustellen, so, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das viele Leute so direkt anspricht oder also, dass sie dann gehookt sind und wirklich weitergucken.
Die Frage ist eben, wo ist der Mehrwert davon, der nicht schon bei Louis abgearbeitet wurde in 5 Staffeln? Weil es gibt alle diese Dialoge, das gibt es alles schon bei Louis. Ja. Und ich find's trotzdem immer wieder schön zu sehen, wenn dann der alte Pete irgendwie Nigger sagt und dann kommt irgendeine Political Correctness Frau, die da mit am Tresen sitzt und sagt, ja, du bist ein Rassist. Und dann sagt so, hä, wir sind keine Rassisten hier. Wir haben schon in den 30er Jahren saß da vorne schon ein Nigger und hat ein Bier getrunken. Und das finde ich halt, dann dachte ich mir so, ja, okay, wer ist halt weniger ein Rassist? Der damals halt einen schwarzen Bier gegeben hat, als alle Rassisten waren, oder der es jetzt halt mit seiner Internetmeinung einfach nur in Worte reinlegt. Er sagt ja so, Rassismus gibt's nicht in der Sprache, es gibt's nur in Taten. Und das ist, sowas finde ich schön, weil es sich vor den Kopf stößt und direkt mal so zeigt, okay, es gibt mehr in diesem Konflikt als nur, wer hat was gesagt. Und das ist was, da hat Louis C.K. eine Stärke für. Das ist aber schon in allen, in der Serie Louis auch schon ausgearbeitet worden. Und was Louis C.K. mal in einem Interview gesagt hat, ich kann es nur empfehlen, sich Interviews mit dem Typ anzugucken, der Mann ist genial und so sympathisch und das ist herrlich, ist, dass er gesagt hat, was er mag bei Comedy, ist, dass man jemanden so aus dem Left Eye einfach trifft mit irgendwas, was er nicht erwartet. Also, dass auf einmal der absolut härteste, emotionalste, depressivste, selbsthassende Dialog kommt und dann kommt eine Szene, wie jemand gegen eine Hake rennt und du musst wieder lachen und du weißt immer nicht, darf ich jetzt gerade lachen? Und bist so ein bisschen Spielball der Gefühle und das Louis C.K. Ja, für mich gibt's keine Empfehlung für Horace und Pete. Ich finde, das muss niemand gesehen haben. Die Serie Louis kann man sich gerne angucken. Auch gerne ein Stand-Up-Programm von Louis C.K. selbst. Ich finde auch den Preis für eine Folge einer Serie, 5 Euro abzudrücken, ist relativ viel Geld, finde ich. Also für ein Stand-Up-Programm, ich finde es irgendwie anders, weil da kommt mehr rüber. Das kann man sich öfter mal anschauen. Mhm. Wenn es jetzt dann billiger wird, okay, dann macht es vielleicht Sinn in der Richtung. Aber ja, ich verfolge alles gerne, was dieser Mann macht. Ich halte den für mit den brillantesten Komikern, den wir zurzeit haben. Aber bis jetzt ist es in Ordnung, aber ich sehe auch nicht den Mehrwert, der darin steckt eigentlich.
Ja, ja, das sehe ich auch so. Und genau auch diese Tendenz, schocken zu wollen und halt so krasse Political Incorrectness mit reinzubringen und Leuten wirklich vor den Kopf zu stoßen, auch das haben wir schon aus 6, 7 Stand-Up-Programmen bei ihm gesehen. Und mir fehlt auch eben das Neue. Ich habe das Gefühl, dass er hier ein bisschen zu tief in seinem eigenen Kosmos vielleicht gegraben hat. Und ich war auch enttäuscht von Steve Buscemi, der einfach so eine alte Mannrolle kriegt. Und weil ich liebe Steve Buscemi, ich finde den mega geil, aber hier darf er sich einfach nur einen staubigen Polunder anziehen und den Boden fegen und irgendwie 3 Sätze sagen. Weiß ich nicht. Er muss da ein bisschen mehr differenzieren, Louis C.K., finde ich, zwischen seinen Charakteren, und er muss ein bisschen mehr selber, glaube ich, noch checken, was er mit dieser Serie erreichen will, und dann könnte das vielleicht in Zukunft was werden, aber für die erste Folge von mir auch keine Empfehlung.
Ich werde mir definitiv die zweite Folge angucken, weil ich habe das Gefühl, ich kann dazu nichts sagen, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo er hin will. Ich finde auch, dass er definitiv also finde ich auch, was wir neulich bei Tarantino ja schon hatten, vielleicht gerade mal wieder ein bisschen zu knietief in seinem eigenen Saft stand, und das kriegst du hier halt wirklich 200% um die Ohren gefeuert, und das hab ich auch nicht mehr gebraucht, weil habt ihr auch alles gesagt, das kennen wir so alles schon, ich habe da auch noch den Mehrwert noch nicht gesehen, und ja, mal gucken. Also eine Empfehlung kann ich dafür auf keinen Fall aussprechen, weil es dann lieber die anderen Sachen, das ist auch ein bisschen leichter, das ist ja auch wirklich, es ist wirklich schweres Zeug. Mir gefällt die Szenerie aber eigentlich gut. Ich finde das Setting eigentlich total geil, ich finde das mutig, dass man das macht, da mal einen ganz anderen Schritt zu gehen. An sich super, weil es hat ja sowas von Kammerspiel, Theateraufführung, finde ich geil. Aber noch, keine Ahnung, irgendwie kein Horizont in Sicht. Mal gucken.
Ja, da habt ihr schon alle jetzt dann gesagt. Was ich noch ganz cool fand, ist, dass hier mal ein schönes Beispiel dafür war, wie man Sachen, die alle in dem quasi oder fast alle schon wissen, erklären kann, wenn man eine Hintergrunderklärung liefern muss in dem Dialog. Und zwar wie halt dieser alte Pete halt diese Bargeschichte erklärt, weil ein Typ da ist, der die nicht kennt. Und dann aber alle anderen auch wirklich sagen, hör doch auf mit der scheiß Geschichte. So, wir haben das tausendmal gehört, so verpiss dich mit dem Kram. Dass es da ein bisschen glaubhafter ist und sich mal nicht Leute Sachen erzählen, die sie eh schon wissen.
Ja.
Beziehungsweise darauf halt reagiert wird. So, das hat ganz gut funktioniert. Die Szene hat mir gut gefallen.
Horace and Pete mit einem Originaltitelsong von Paul Simon kann man sich jetzt angucken, kann man streamen oder runterladen auf der Seite von Louis C.K. Wenn ihr die schon gesehen habt und euch so ein bisschen mit seinem Werk auskennt oder auch nicht, dann ist es natürlich ein sehr komischer Startpunkt, sich mit Louis C.K. zu beschäftigen. Schreibt uns eine Mail, wie ihr das fandet, an podcast@drpeng.de. Okay, und damit kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst diese Woche popkulturell oder anderweitig bewegt?
Also ich habe eine kleine Idee für eine Kinderserie gestern Abend. Es gibt ja Thomas die Lokomotive und ich habe überlegt, da ein neues Format zu machen, was so ein kleines, so vielleicht als Spin-off, und das wird heißen Donald Tram. Es ist eine kleine rechtskonservative Straßenbahn, die so in so einem Lokschuppen dann immer nach Feierabend mit seinen anderen Straßenbahnkollegen abkumpelt, was so ein bisschen wie so ein Eckkneipen-Feeling haben soll und da so seine kruden Theorien zum allgemeinen Weltgeschehen so verbreitet. Und Donald Tram ist so AfD-Wähler, aber nur aus Protest. Das ist bis sich was Besseres auftut, eine Welt, in der eine Tram noch wieder Tram sein darf. Genau, das hätte ich noch.
Ja, das klingt doch schon mal sehr gut. Kannst du ja nicht direkt ans Werk machen, vielleicht Stop Motion
oder so. Ich bin eigentlich flink mit der Schere.
Das eine Straßenbahn zucken. Mit einem Meerschweinchen als Frisur, dann passt schon. Ich würde gerade noch nur ein bisschen Freiburger Theaterwerbung machen.
Mach mal.
Und zwar einmal die Maniacs, eine englische Theatergruppe, wo ich Teil bin, spielen 12., 13., 14. Februar und das Wochenende drauf im Fahnenbergplatz. Vier Einakter auf Englisch, sehr lustig. Es geht um Sprache, Lügen und natürlich die Liebe und alles und wie immer. Tickets dafür gibt's bei Valtari oder tickets@maniac.de. Ansonsten noch Laut und Lyrik, bin ich auch ein Teil. Musikalisch-theatralische Lyrik-Performance. Das ist doch mal was.
Was für ein Idiot.
Genau. Am 18., 19., 20., 26. und 27. Februar im E-Werk. Und wenn das alles vorbei ist, dann habe ich auch wieder mehr Zeit und dann muss Christian nicht so früh aufstehen. Das ist auch schön.
Alles klar, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 89. Pencast. Da sprechen wir über den viel erwarteten Comicfilm Deadpool, über die interessante Dokumentation. Ich habe sie schon auf dem Filmfestival in Leipzig gesehen, The Wolfpack, und die Serie, ich glaube, sie heißt American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Welche Filme oder was sollen wir sonst noch als nächstes besprechen? Schreibt uns mal an podcast@drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen oder dem Link folgen unter dem Podcast. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss. Red lips, a kiss, and you got me calling for ya. Guess I hardly know ya, you're off limits. Classic twist, I think I'm falling for ya. Think I'm falling for ya. Think I'm falling for ya. Why am I falling for the sex signal? I'm already told you.